Stress hat viele negative Auswirkungen auf unseren gesamten Organismus. Dabei ist Stress nicht unbedingt ein Phänomen, was von außen auf uns einströmt und auf das wir keinen Einfluss haben. Insbesondere mit von innen kommendem Stress können wir arbeiten, um immer mehr in eine innere Balance zu finden. Heute spreche ich mit Ramona Sieber, die sich als gelernte Physiotherapeutin entschieden hat, eine Massagepraxis zu eröffnen. Ihre Massagepraxis liegt in Dresden-Mikten und heißt Hol dir Balance. Ramona ist außerdem Trainerin für progressive Muskelentspannung nach Jakobsen und für autogenes Training. Sie hat bereits Kuschelpartys angeboten und macht gerade ihren Masterabschluss in Psychologie. Diese Podcast-Folge gibt dir spannende, theoretische Hintergrundinformationen zum Thema Stress und du bekommst Anregungen, wie du innerlich in eine Balance finden kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ein großes Dankeschön an all die Zuhörerinnen, die mit einer kleinen, aber regelmäßigen Spende zur Realisierung des Projektes beitragen. Wenn auch du für das, was der Podcast in deinem Leben bewirkt, Danke sagen möchtest, so kannst du das gerne über ein Spendenabo tun. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Hallo liebe Mona, auch dich möchte ich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast begrüßen und ja, freue mich, dass du heute mein Gast bist. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr. Bin ganz freudig gestimmt.
Ja, es wird bestimmt ein gutes Gespräch. Heute soll es ja um das Thema Stress gehen und ja, ich musste für mich erstmal so ein bisschen mich sortieren, wie dieses Thema gut zu den Themen des Podcasts passt. Und ja, in der Vorbereitung habe ich dann doch gemerkt, dass Stress irgendwie auch sehr viel mit den Themen zu tun hat, um die es ja hier im Podcast geht. Und insofern bin ich auch gespannt jetzt, was wir miteinander besprechen werden, wie wir uns austauschen werden. Und ja, ich würde vorschlagen, für den Anfang erstmal um einzusteigen, würde ich dich gerne fragen, wie würdest du den Stress definieren?
Ja, das ist schon die erste interessante Frage. Also ich hatte es auch jetzt gerade im letzten Semester wieder im Studium und habe vorher auch so ein bisschen gedacht, ja, Stress ist ja ein bisschen so ein ausgelutschtes Thema, sollte man einfach nicht so sehr haben. Aber ich fand es dann doch wieder ganz interessant, auf was ich da alles so gestoßen bin im Studium. Und was die Definition von Stress angeht, ist eigentlich ganz witzig, weil das recht ambivalent ist, weil Stress kann das Resultat von etwas sein, und ebenso die Ursache von diesem Resultat. Also dass Stress, je nachdem, wie man es gerade benutzt, etwas sein kann, was von außen auf uns einwirkt, also was äußere Anforderungen in einer bestimmten Situation sind. Oder es kann eben so ein Ausdruck sein von innerlich erlebten emotionalen, physischen und psychischen Zuständen, die wir erleben. Also was eben diesen Ausdruck erklärt, warum es Resultat und Ursache gleichzeitig sein kann. Genau.
Okay, das greift auch schon so ein bisschen auf so einen Gedanken, den ich hatte, weil ich dachte früher irgendwie immer, Stress ist sowas, was von außen kommt, was irgendwie einfach da ist, wo, ja, wo ich nie viel dran ändern kann, ne? Dem ich irgendwie in gewisser Weise auch ausgeliefert bin. Und ja, du hast jetzt nochmal so differenziert zwischen dem Außen und dem Innen und so diese Erkenntnis hatte ich so auf meinem Weg mit der Zeit auch, dass es ja auch diesen von innen kommenden Stress gibt. Und eine liebe Kollegin von mir, die auch selber mal eine Essstörung hatte, hat es auch mal so beschrieben, dass sie irgendwie immer chronisch angespannt war, sich das gar nicht so richtig erklären wurde, aber sie hat sich irgendwie immer gestresst gefühlt. Und ja. Genau, und kannst du uns jetzt noch ein bisschen genauer erklären, wie dieser von innen kommende Stress zustande kommt?
Genau, also um nochmal kurz darauf einzugehen, wenn wir immer viel so noch an diesen von außen kommenden Stress denken. Es gab ja früher diese Theorie von Eustress und Distress, dass es einfach guten und schlechten Stress gibt. Und also das haben bestimmt auch noch viele mal irgendwo gehört, in irgendeiner Ausbildung mitgehabt.
Also wenn du magst, erklär es nochmal ganz kurz für diejenigen, die das vielleicht noch
Genau.
nicht gehört haben. Den
Genau,
Eustress
dass
und den
Eustress
Distress.
einfach dieser gute Stress ist und Distress halt schlechter Stress, der auf uns einwirkt. Und diese Definition geht eben nur darauf ein, dass das eben was von außen kommendes ist und lässt eben wirklich diesen individuellen Aspekt aus, was jede Person mit diesen von außen kommenden Stress macht. Also es kann ja die gleiche Situation für eine Person Stress bedeuten und für eine andere Person, die denkt sich, hey, cool, das ist hier eine coole Herausforderung, gehe ich an. Und das ist überhaupt kein Stress, ne?
Dann ist
Und
es der
deswegen ist
Eustress, ne,
dieses.
glaube ich. Dieser, der eher
Ja, der wird
aktiviert.
dann eher als Eustress wahrgenommen, also als was Positives. Und für die andere Person ist es dann halt der furchtbarste Distress überhaupt. Also so unterschiedlich kann diese Bewertung halt von den Personen ausfallen. Und das, damit komme ich eben gleich rüber zu der transaktionalen Stresstheorie, die eben wirklich uns da abholt, wo wir abgeholt werden sollten mit unserer eigenen Bewertung, die wir halt diesen Stress, der von außen kommt, halt so, ja, überstülpen dann. Also das persönliche Empfinden ist halt wichtig. Und um die Theorie mal zu erklären, die ist eigentlich auch ganz schnell erklärt. Es gibt da eben zwei wichtige Bewertungszyklen, die auch irgendwie nebeneinander ablaufen. Also das ist jetzt nicht die erste Bewertung zuerst und dann die zweite. Das ist alles so ineinander verstrickt, wie das so meistens in der Psychologie ist. Und in der ersten Bewertungsphase wird quasi der Stressor an sich angeguckt, also die Situation bewertet. Na, wenn jetzt zum Beispiel eine Prüfung ansteht, so, okay, was passiert da? Ich habe jetzt einen Mathe-Test und wird eben das diese Situation bewertet als zum Beispiel Bedrohung, als Belastung. Genauso wird bewertet, droht mir da ein Schaden oder ein Verlust? Also das gibt's alles in dieser Theorie an Bewertungsmöglichkeiten. Und als positivste Bewertung wäre dann halt die Bewertung Herausforderung. Das ist was Tolles, was ich jetzt angehe.
Dann kann
Und das
ich
spielt dann
wachsen.
eben, da kann ich wachsen, da kann ich mich jetzt zeigen, was ich kann und so, ne? Und da spielt dann die zweite Bewertung mit rein. In den zweiten Bewertungsprozess wird dann eben werden die eigenen Bewältigungsstrategien bewertet. Also habe ich mich jetzt ausreichend vorbereitet, ne? Check. Bin ich jetzt so mittelmäßig aufgeregt zum Beispiel, dass ich jetzt nicht zu müde bin und dass ich auch nicht völlig am Durchdrehen bin? Check, passt gut. Und schon würde das irgendwie so aussehen. Ja, das ist für mich insgesamt eine Herausforderung. Kann ich stemmen? Finde ich toll, das jetzt zu machen. Und wenn es eben anders ausfällt, ne, dass ich jetzt irgendwie denke, boah, ich habe jetzt viel zu wenig Zeit gehabt, zu wenig gelernt und ich kann die Situation jetzt gar nicht kontrollieren, dann wäre das auf jeden Fall, wenn wir jetzt nochmal zu dieser alten Theorie zurückkommen, wäre das auf jeden Fall Distress und nicht so schön, diese Situation zu durchstehen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, entsteht dieser von innen kommende Stress vor allem auch dann, wenn die Bewältigungsstrategien noch nicht so gut entwickelt sind, wenn ein Mensch da einfach nicht so viele Bewältigungsstrategien hat und dann gerät er eher in Stress. Und wenn jemand aber einfach da viele Tools schon bei sich im Gepäck hat, dann bleibt er da eher gelassener, kann man das so sagen?
Genau, also es gibt halt so negative Bewältigungsstrategien und positive. Also um jetzt mal ein Beispiel zu geben, negativ wäre eben auch sowas wie Rumination, also was halt so viel heißt wie dieses ständige Grübeln. Also wenn ich mir halt ständig Sorgen mache um diese Prüfungssituation und mich irgendwie auch gar nicht mehr mit was anderes beschäftige, dann ist diese Prüfungssituation, dieser Stressor, der da morgen oder wann auch immer ansteht, ziemlich aufgeblasen und ein riesengroßes Monster, was da auf mich wartet. Genau. Und wenn ich jetzt eben als Bewältigungsstrategie halt habe, so ein aktives Problem lösen, was jetzt in dem Fall vielleicht am besten wäre, wenn ich einfach fleißig lerne und den Stoff drauf habe, dann ist es eben was Machbares für mich.
Ja.
Genau.
Ich würde gerne jetzt auch noch so ein Beispiel bringen, jetzt gerade auch so für die Frauen, die den Podcast hören, um da vielleicht nochmal so Verbindungen herzustellen. Wenn wir jetzt schlecht gebunden sind, schlechte Bindungserfahrungen gemacht haben und entsprechend da auch Bindungsverletzungen erlebt haben, Entwicklungstrauma erlebt haben, dann ist so dieser innere Stresspegel chronisch höher, weil wir einfach nicht so viele Strategien haben, in sozialen Beziehungen gut zu agieren. Wenn du magst, hör auch gerne nochmal in die letzte Podcast-Folge rein mit der Susanne Willkommen zum Thema Bindung. Da hat sie das auch ganz schön auseinandergenommen. Und bei sexuellem Missbrauch ist es natürlich auch ein Thema, dass da einfach ganz viel Stress in einem wohnt. Und so eine Essstörung kann ja letztendlich eine Bewältigungsstrategie sein, um mit diesem von innen kommenden Stress umzugehen, um es irgendwie zu kompensieren. Aber natürlich eine Bewältigungsstrategie, die im Endeffekt nur noch mehr Stress macht, weil dann kommen nach einem Essanfall wieder die Vorwürfe oder ja, es ist jetzt auch gesundheitlich nicht ganz ungefährlich, ne? Im Gegenteil, eine Magersucht kann ja auch sehr gefährlich sein und so. Also es ist einfach. Es ist eine Bewältigungsstrategie, aber nicht so eine günstige. Und da ist es dann, glaube ich, auch
Genau, es
einfach
wäre jetzt eher
sinnvoll,
eine mal adaptive, genau.
genau neue Bewältigungsstrategien zu erlernen und dadurch vielleicht auch einfach gelassener zu werden, weil so dieses Repertoire größer wird an Bewältigungsstrategien. Ja.
Ja, das ist natürlich ein Spezialfall, wenn man nämlich von Kind auf irgendwie nicht das bekommen hat, was man eben braucht, um gut zu reifen, vielleicht die soziale Unterstützung fehlt. Und es ist ja ganz wichtig für uns, dass wir einen Spiegel haben, dass die Erwachsenen uns spiegeln und uns so aufzeigen, wohin eine gute Entwicklung geht. Und wenn sowas fehlt, kann das natürlich sein, dass man eben nicht so die günstigsten Bewältigungsstrategien entwickelt.
Genau.
Genau.
Und trotzdem aber auch das Wissen, also das will ich auch nochmal betonen, eine Essstörung ist trotzdem eine Bewältigungsstrategie und es ist momentan die, die am besten möglich ist. Ne? Also ich will das jetzt nicht abwerten oder so, nur eben auch den Blick weiten zu gucken, okay, und jetzt gucke ich mal, was es noch für Strategien gibt. Ne? Aber für den Moment ist es die sinnvollste Strategie, die da ist und deshalb ist die auch da. Ja, genau.
Ja, es ist ja auch so typisch, dass man in der Kindheit auch Bewältigungsstrategien entwickelt, die in der Kindheit wirklich das Überleben sichern und
Genau.
dann aber nicht mehr förderlich sind, wenn man erwachsen ist und
Genau.
eben anders handeln kann. Also das ist wirklich wichtig, dass man sich das oft nochmal anguckt und überdenkt und dann Schritte einleitet, um das zu verändern. Diese Veränderung ist ja leider eben nicht das Einfachste.
Genau. Genau,
Ja.
an diese Veränderung, also in Richtung dieser Veränderung würde ich mit dir dann auch gerne schauen. Nur davor würde ich gerne noch eine andere Frage stellen und freue mich auch, dass es heute ein bisschen theoretischer zugeht, weil mir liegt ja auch so das Thema Forschung sehr am Herzen. Deswegen freue ich mich auch so über diese theoretischen Hintergründe, die ich auch ganz wichtig finde. Und ja, meine nächste Frage an dich wäre jetzt, was passiert denn bei Stress im Gehirn?
Genau, also erstmal zum Stress, wenn der kurzfristig auftritt, ist es ja eigentlich was Positives. Wir brauchen diesen Zustand, diesen inneren Zustand. Wenn irgendwas Wichtiges ansteht, sind wir durch Stress eben fokussierter. Wir können leichter entscheiden, leichter Probleme lösen, sind einfach mehr auf die Sache fokussiert. Wichtig ist ja dann immer, dass wir von diesem Stress auch wieder runterkommen in einen Zustand, wo wir auch wieder entspannen können, ne? Und wenn wir dann eben dieses Erleben haben, dass wir eigentlich, obwohl im Außen uns gar nichts stresst, diesen Dauerstress innerlich haben, kann das eben auf lange Sicht wirklich zu Veränderungen im Körper führen, im Gehirn vor allen Dingen. Also das fand ich jetzt wirklich sehr interessant, wie umfangreich die Strukturen und funktionalen Mechanismen sich ändern können im Gehirn. Genau. Ich würde einfach mal vielleicht so ein paar Beispiele nennen, dass man so ein bisschen so
Gerne.
einen Eindruck hat, wie umfangreich das ist.
Ja, gerne.
Also auf Zellebene passieren da schon Veränderungen. Ich weiß nicht, viele wissen es vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, dass es da so ein endoplasmatisches Retikulum gab,
Ja, schöner Begriff.
was sich so um die Proteinbiosynthese kümmert, also Eiweiße herstellt, die der Körper benötigt. Also muss ja ständig immer irgendwas neu produziert werden. Es werden ja auch Reparaturen an Zellen ausgeführt. Und dieses Retikulum kümmert sich dann eben um diese Proteinbiosynthese. Und durch chronischen Stress kann es dann eben sein, dass diese Herstellung der Eiweiße gestört ist, dass die nicht mehr richtig gefaltet werden, also nicht mehr so hergestellt werden, wie das benötigt wird. Und das ist ja, also diese ja, Teilfunktions, also diese Teile sind ja in jeder Zelle, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, genau. Und was jetzt das Gehirn angeht, habe ich mich mit einer interessanten Studie beschäftigt, wo es vor allen Dingen um also Teile von limbischen System ging, den Hippocampus, die Amygdala, der Hypothalamus war da mit drin und der präfrontale Kortex. Das sagt jetzt vielleicht nicht mehr so den meisten Leuten viel. So, also der Hypothalamus, ich sag's mal so ein bisschen, was die so machen, dass man so ein bisschen so einen Eindruck hat, der kümmert sich um das vegetative System, um das neuroendokrine System, also steuert so ganz basale Funktionen wie die Nahrungs-, Wasseraufnahme, ne, Hunger, Durst, die Körpertemperatur, den Kreislauf, Schlaf, Wachrhythmus, das Sexualverhalten. Und die Amygdala, ja, das ist so unser Emotionsregulationssystem. Komme ich dann noch gleich drauf, was es dann eben macht, wenn das nicht mehr so funktioniert. Der Hippocampus, auch ein Teil vom limbischen System, der ist funktional an Aufrechterhaltung von Gedächtnisinhalten beteiligt, an Lernprozessen, auch an der räumlichen Orientierung beteiligt. Und der präfrontale Kortex, der Kortex, also so die Rinde, ist jetzt so ein Bereich, der eben nicht so an den basalen Systemen beteiligt ist, der macht wirklich so höhere Funktionen, wie das Planen und Entscheiden. Das Arbeitsgedächtnis ist da eine ganz wichtige Funktion. Also wirklich so höhere Funktionen, die wir brauchen.
Kognitiven Sachen,
Genau.
also kognitive Entscheidungen.
Genau. Ja, und durch viel Stress, also es ist immer dieser chronische Stress, der dann wirklich eben über lange Sicht zu Veränderungen führt. Und ja, um es mal jetzt nicht ganz so in die Tiefe gehen zu lassen, durch diesen chronischen Stress kann man so zusammenfassend sagen, kann es zu Neuroinflammationen kommen, also einfach Entzündungen in den Neuronen, den Nervenzellen, oder eben auch zum Absterben kommen von Nervenzellen, weil die einfach nicht mehr entsprechend versorgt sind. Und das äußert sich natürlich dann eben auch auf im Denken, also auf der kognitiven Ebene und natürlich auch in verhaltensbezogenen Aspekten, dass wir einfach gar nicht mehr, also zum Beispiel nicht mehr so leicht entscheiden können, ne, dass uns Entscheidungen schwerfallen. Also es kann genauso auch zu psychiatrischen Erkrankungen wirklich führen. Also, ne, langer Stress kann zu Erkrankungen wirklich führen. Oder eben hier nochmal die Verbindung zu Amygdala, aber auch zum präfrontalen Kortex. Wenn da eben lange Stress wirkt, kann es eben zu Ängsten und Depressionen kommen. Genau.
Ja.
Also.
Und dann gibt es ja auch diese Nervenbahnen, glaube ich, ne, die dann irgendwie immer ausgetretener werden, ne, wie so eine Autobahn. Dann denkt man irgendwie immer nur, ich habe diese eine Handlungsmöglichkeit und erkennt dann gar nicht mehr, was links und rechts auch noch geht, oder?
Genau. Das ist immer so ein schönes Bild, ne? Also man hat natürlich, wenn man irgendwelche Strategien auch erlernt hat, wie man mit Situationen umgeht, mit Stresssituationen, da sind wir ja gerade, dann hat man so irgendwie, was weiß ich, vielleicht so irgendwie zwei Methoden, die man immer anwendet. Und im Gehirn ist das quasi die Autobahn, ne? Das ist der Weg, so gehe ich das an. Und wenn man aber andere, gesündere, also wenn es eben mal adaptive Strategien sind, wenn man dann gesündere Strategien erlernen will, dann muss man eben dann die neue Autobahn erstmal bauen. Also erstmal irgendwie einen neuen Trampelpfad durch den Busch gehen und erstmal diesen Weg finden, ne? Und dann den Trampelpfad immer mehr austreten und dann stückweise ausbauen zur Autobahn. Also das ist halt dann richtig Arbeit, diese neue
Ja.
Strategie anzuwenden und zu etablieren.
Ja. Ja, du hast es gerade jetzt auch schon angesprochen, so dass Veränderung möglich ist und all das, was du jetzt erzählt hast und was ja vielleicht auch so ein bisschen düster klang, das soll jetzt natürlich nicht dienen, um dir, die du jetzt das hörst, Angst zu machen, sondern vielleicht eher so als liebevolle Einladung, wenn du viel Stress hast, dass du dich einfach darum kümmerst, dass du das mal angehst und dass du schaust, was könnten so neue Trampelpfade sein, die ich vielleicht auch gehen könnte oder die da möglich wären. Und ja, genau, du hast es jetzt auch schon angesprochen, dass da auch im Inneren Veränderungen möglich sind. Und was kann denn im Außen auf diesem Weg hin zu einer inneren Balance helfen, zu dieser, ja, zu mehr Ruhe, zu mehr Entspannung? Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du da besonders die körperorientierten Möglichkeiten der Unterstützung mit in den Blick nehmen könntest.
Genau, ja. Also das würde ich auch nochmal gerne sagen, dass es mir eben besonders wichtig ist, warum ich das jetzt so ein bisschen ausgemalt habe, was da alles im Gehirn sich verändern kann, dass sich eben es lohnt, sich dieses Thema anzugehen mit dem Stress. Also man sollte das nicht auf die lange Bank schieben, weil eben auf lange Sicht so viel Negatives sich verändert. Und ja, ganz wichtig ist eben bei Veränderungsprozesse, also so ein Begriff aus der Psychologie wieder, der Glaube an die Selbstwirksamkeit.
Das klingt doch schon mal gut.
Also, dass man jetzt eben nicht von sich denkt, also ich bin jetzt hier irgendein mir von außen aufgedrängten Schicksal ausgeliefert, sondern ich habe selber die Macht, alles in die Hand zu nehmen. Also wir stecken ja in uns und wir können jeden Tag neu entscheiden, wie wir unseren Tag gestalten, ne? Also das können wir alles selber machen und genauso können wir eben auch ja entscheiden, wie wir mit Stress umgehen und dann neue Wege gehen, genau. Ja, und ich finde immer so drei Sachen ganz wichtig und die uns Menschen ja auch ausmacht oder wofür wir eben auch gemacht sind. Menschen sind zum Bewegen gemacht. Sie sind für sozialen Kontakt gemacht. Also wir kommen einfach schwer damit klar, irgendwas alleine zu stemmen. Also mit Unterstützung geht das einfach alles viel einfacher. Und wir sind dazu gemacht, dass wir uns gegenseitig berühren und gut tun.
Das klingt gut.
Genau. Aber, also wenn man mal so überlegt, wie unsere Welt aufgebaut ist, ja, wo findet das denn automatisch statt? Also oft muss man sich eben diese Räume schaffen oder auch ein bisschen suchen. Also es gibt schon Angebote und Möglichkeiten, also sei es in Gruppen oder alleine, man kann da was finden. Und also ich verstehe aber auch total, dass wenn man das nicht so kennt, ne, besonders in unserer westlichen Welt, ist das irgendwie. Also manche, wenn man dann irgendwie sagt, ich gehe jetzt zum Beispiel zu einer Kuschelparty, dann gucken die meisten erstmal komisch, was machst du denn? Oder manche sagen dann noch, ist das irgendwas Versautes? Oder so. Also ja, man muss da schon selbst sich auf neue Wege begeben, ne? Dieser Trampelpfad, ne? Den muss man wieder austrampeln und da durchaus ein bisschen Mut hineingeben und das mal ausprobieren. Und was ich immer noch ganz wichtig finde, was ich dann jetzt hier gerne mit einbringen möchte, ist eben auch, dass nicht jeder Mensch dieselbe Berührung mag. Also mir hat da ganz viel dieser Einblick in die Körpertypen nach Wilhelm Reich gebracht. Der unterteilt halt in fünf verschiedene Körpertypen. Ich will die jetzt gar nicht aufzählen, weil die ein bisschen klinische Namen haben.
Um es
Und das
vorsichtig
viele erstmal
auszudrücken.
abschreckt und sich dann Leute Sorgen machen. Oh Gott, habe ich jetzt eine Störung? Und das klingt ja komisch, wenn ich jetzt das und das wäre und so. Deswegen das erstmal beiseite. Ich kann nur so viel sagen, wenn man mal so ein Seminar besucht, wo man dann in einer Gruppe diese Körpertypen erkundet, ist das eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und man begegnet sich auf einer ganz anderen und tieferen Ebene, wenn man sich so mit diesen Eigenarten von den Körpertypen auseinandersetzt. Und worauf ich aber hinaus will, ist eben, dass wenn man jetzt eben zum Beispiel sich sagt, okay, ich will mir jetzt irgendwie einen Raum schaffen und mir gute Berührung irgendwo abholen, ich melde mich jetzt mal irgendwo zur Massage an, ich kenne das irgendwie noch gar nicht mit Massage und Berührung, gehe irgendwo hin. Kriegt da irgendeine Massage? Wurde vielleicht auch gefragt, was ich mir so wünsche für die Massage, habe aber jetzt selber nicht viel gewusst. Ja, hab dann vielleicht gesagt, ja, einfach eine schöne Rückenmassage, ja, Beine ist vielleicht auch ganz nett. Und dann kriege ich halt irgendeine Massage. Vielleicht wurde ich dann die ganze Zeit so ganz sanft gestreichelt und denke dann danach, boah, das ist ja überhaupt nichts für mich, das mache ich nicht nochmal. Aber es kann eben sein, dass ich dann halt so ein Typ bin, der halt wirklich kräftigen Kontakt braucht. Und das muss man eben erstmal rausfinden. Also da gibt es eben bei den Körpertypen ganz große Abweichungen. Also es kann halt auch sein, dass ich zum Beispiel mehr die Berührung am Rumpf brauche und irgendwie mit Beine, Füße dann gar nichts mehr anfangen kann, weil das irgendwie viel zu weit von meinem Zentrum weg ist. Genauso ist so ein ganz wichtiger Grundsatz bei den Körpertypen, dass das, was groß ist am Körper, berührt werden möchte. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, wenn man jetzt vielleicht selbst als Frau, also ich hatte das früher auch ganz stark ausgeprägt, so ein großes Gesäß hat und vielleicht sonst der Körper anders aufgebaut ist. Also das ist eben auch für einen Körpertyp ganz typisch, dass jetzt so der Oberkörper ganz schmal ist, das Gesäß aber stark ausgeprägt ist. Und das kann ja eben dann immer schnell sein, man ist nicht so in der Norm und man hadert dann irgendwie mit seinem Aussehen, aber bei den Körpertypen ist es wieder ganz wichtig, weil das Gesäß, wenn es so ausgeprägt ist, das will berührt werden. Und das, also da dann auch zuzustehen zu seinem eigenen Körpertyp und das dann zu sehen, also vielleicht hat man dann eher so die Einstellung, weil das eben nicht der Norm entspricht, ne, dass man vielleicht sogar schon mal gemerkt hat, das tut mir gut, aber man hadert so mit der eigenen Körperform, hat dann eben auch dazu zu stehen, zu sagen, ja, ich mag das total, am Gesäß berührt zu werden. Und diese Körpertypenlehre unterstreicht das dann eben auch, dass das dann eben doch genauso ist, dass wir das mögen, wenn da eben was Großes am Körper, dass wir da gerne berührt werden möchten.
Ja, ich glaube,
Genau.
das sind so zwei Seiten, ne? Also einerseits kann es total hilfreich sein, und ich kenne es ja auch so aus meiner Selbsterfahrung, so Modelle zu haben und so ein bisschen Orientierung zu kriegen und sich da irgendwie einordnen zu können. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch eine ganz individuelle Reise. Also wir können ja jetzt auch nur begrenzt irgendwie uns so, also, oder wir können jetzt nicht so in Modelle reingepresst werden, und vielleicht ist es bei mir denn doch ganz anders. Also ich glaube, es ist auch so eine Reise zu spüren, was will ich denn, was gefällt mir denn, vielleicht gefällt mir auch eine Berührung an einer ganz kleinen Stelle, ne? Also da will ich einfach auch das noch hinzugeben, da auf beides zu achten, ne? Zum einen auf das Modell, aber auch so auf die, auf das Individuelle, um das herauszukriegen, was mir gefällt.
Ja, genau, das sowieso. Also das ist der Ansatz bei den Körpertypen ist auch nicht, man wird dann auch nicht in einen bestimmten Körpertyp reingepresst. Die Grundlage ist halt schon, dass wir alles in uns haben. Aber es gibt halt, oder es hat mir auch immer gute Hinweise gegeben und mir hat es halt auch sehr geholfen, so irgendwie meinen Körper nochmal neu und anders wahrnehmen zu können und so ein bisschen zu verstehen, warum wir dann eben auch so individuell sein können. Ich habe zum Beispiel auch so gelernt, dass ich so Schüttelungen und Schwingungen ganz sehr mag. Und das machen ja viele auch gar nicht so automatisch in irgendeiner Massage. Ne? Das muss man sich eben auch extra wünschen und
Ja.
auch erstmal rausbekommen.
Es ist auf jeden Fall spannend, das so rauszukriegen, was gefällt mir, so diese Reise. Ja, Mona, wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen. Gibt es denn jetzt, um das Ganze noch rund zu machen, noch etwas, was dir zum Thema vom Stress auf dem Herzen liegt und was du jetzt zum Abschluss mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
Na, grundsätzlich finde ich es immer ganz wichtig, dass man sich halt Menschen sucht, wo man in einen Berührungskontakt kommen kann, der wirklich so herzerweichend, herzöffnend sein kann. Also, dass man sich wirklich die Qualität auch anschaut, die man da bekommt von der Berührung. Weil, also, vielleicht noch so ein bisschen der Hintergrund ist ja auch oft, also das so ist ja auch oft die Erziehung von Frauen, ne, dass wir immer anderen irgendwie was Gutes tun sollen und immer so ein bisschen davon wegkommen, was brauchen wir selbst eigentlich? Und ja, so irgendwie ein Stück weit davon wegkommen, halt das auch gut beurteilen zu können, was wir an Kontakt, an Berührung angeboten bekommen und dann eben auch wenn wir so ein latentes Nein spüren zu einer Berührung, dass es einfach nicht die Qualität ist, die wir uns gerade wünschen, dass wir dann eben auch sagen, nee, das ist nicht das, was ich brauche. Also, dass wir eben dazu stehen und uns nichts überhelfen lassen, ne?
Diese Wertschätzung aus sich selbst gegenüber, ne? Das bin ich mir im Wert.
Genau.
Ich will halt wirklich gute Berührung, die mir gut tut.
Und es ist eben wieder sowas, was wir nicht gelernt haben. Wir sollen ja immer brav sein und so und nicht aufmüpfig. Und das ist eben so was, was ganz vielen Frauen schwerfällt, da wirklich dann eben zuzustehen. Und also wir schlucken das dann oft so runter. Naja, ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Ich nehme das jetzt mal einfach so an. Aber eigentlich haben wir dieses Nein schon gespürt, aber wir übergehen das dann so. So,
Ja.
das finde ich halt wirklich wichtig, dass man da mehr hinschaut, was genau will ich und brauche ich.
Ja. Liebe Mona, ich danke dir ganz, ganz sehr für ja, die Einblicke, die du uns jetzt gegeben hast. Und ich denke, wir haben das Thema Stress jetzt auch gut eingeordnet gekriegt und stellen, also jetzt am Ende ist ja auch sichtbar geworden, dass es irgendwie auch viel mit Berührung zu tun hat und ja, auch mit den traumatischen Erfahrungen so als Ursache. Und ja, danke für das, was du uns mitgegeben hast.
Ja, bitte gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn dir das, was du in diesem Podcast erfährst, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten findest du auf wege-aus-der-essstörung.de. In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.